NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
1. Oktober 1949. Die Gründung der Volksrepublik China.
Wir warteten auf ein Wort von Mao Zedong. Er hat gesagt, in seinem ganz schweren Hunan-Akzent: Hiermit erkläre ich, dass die Volksrepublik China ist gegründet.
Der Intellektuelle Zhu Chun ist damals im Mitarbeiterstab der ersten kommunistischen Regierung Mao Zedongs und erlebt den 1. Oktober 1949 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking.
Und das chinesische Volk ist aufgestanden, hat er gesagt.
Die Gründung der Volksrepublik China, das war ein so unwahrscheinliches Ereignis.
Erinnert sich auch der ehemalige DDR-Journalist Peter Spatzek 1989 in einem Radiointerview. Als Mao zum chinesischen Volk spricht, ist Spatzek 19 Jahre alt und gerade in die SED eingetreten.
Ich meine, man muss sich vor Augen halten, das war also damals die schlimmste Zeit des Kalten Krieges. Da war die BRD gegründet worden, die DDR. Und nun in dieser Situation, nahezu ein Viertel der Menschheit auf diesem Weg, wie ihn die Volksrepublik China vorgezeichnet hat, das war ein so tiefer Einschnitt in der Geschichte.
Von dieser Revolution 1911 bis 1949, 38 Jahre, war in China eigentlich immer Bürgerkrieg, zwischendurch war auch richtiger Krieg, also der Erste und Zweite Weltkrieg.
Erklärt Thomas Kampen, Sinologe von der Universität Heidelberg und Experte für die Geschichte der Kommunistischen Partei Chinas.
Die Begeisterung war vor allen Dingen groß, dass der Krieg vorbei war.
Es war eigentlich erstmal ein militärischer Sieg.
Ergänzt die Historikerin Sabine Dabringhaus, die sich an der Universität Freiburg mit der Geschichte Chinas im 20. Jahrhundert beschäftigt.
Von Einigkeit, in dem Sinn kann auch gar nicht die Rede sein. Ich meine, die ganzen Maßnahmen zur vor allen Dingen gewaltsamen Einigung des Landes, die liefen ja dann erst in den 50er Jahren. Also es gab ja auch genügend Teile des Landes, die überhaupt noch nicht unter kommunistischer Kontrolle waren. Also von daher vor allen Dingen symbolische Bedeutung dieses Datums.
China Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein zersplittertes Land. Die letzte Kaiserdynastie ist schwach. Man versucht noch ein paar halbherzige Reformen und scheitert.
Der konkrete Anlass, warum die Dynastie dann 1911 wirklich stürzt, ist eine Militärrevolte in Wuchang, wo diese neue Armee, die von der Dynastie selber gegründet worden war, sich gegen die Dynastie wendet und die Unabhängigkeitserklärung von verschiedenen Provinzen nacheinander auslöst und der Kaiser dann gezwungen wird abzudanken und China wird dann 1912 Republik.
Eine Republik mit unsicherer Zukunft. Zwar gibt es 1913 Parlamentswahlen und die noch junge Nationalistenpartei Kuomintang unter Führung Sun Yat-sens schneidet dabei gut ab. Doch ein General des letzten Kaisers verhindert die ersten zaghaften Schritte in Richtung Demokratie und putscht sich an die Macht. Nach einem vergeblichen Umsturzversuch 1913 flüchten Sun Yat-sen und andere Mitglieder der Kuomintang ins Exil nach Japan. Erst nach dem Tod des Generals kehrt Sun Yat-sen zurück. 1921 lässt er sich zum Präsidenten einer selbstproklamierten Nationalregierung wählen. Zwei Jahre später hält er eine Rede, die ihn berühmt machen wird.
Warum der Name heute noch wichtig ist, eben weil Sun Yat-sen mit seinen sogenannten drei Volksprinzipien erstmals ein Programm der staatlichen und politischen Modernisierung des Landes aufgestellt hat, die wir im Deutschen einfach mit Nationalismus, Demokratie und Volkswohlfahrt übersetzen, hat einen kanonischen Charakter erhalten und er gilt heute als Gründungsvater der chinesischen Revolution.
Und der Gründungsvater der chinesischen Revolution hat einen Ziehsohn, Chiang Kai-shek.
Er war Protégé Sun Yat-sens und hat für Sun Yat-sen die Militärakademie und vor allen Dingen auch die Kuomintang-Armee aufgebaut. Und von daher war er einer der mächtigsten Figuren 1925, als Sun Yat-sen starb und hat dann sich als auch der Machthaber dann natürlich durchgesetzt, weil er über die Armee, über die militärische Gewalt verfügte.
In Tirol, Shanghai, then I'm dancing, sweetheart, with you.
Die goldenen 20er Jahre. China boomt. In Küstenstädten wie Shanghai entwickelt sich eine Wirtschaftsbourgeoisie. Die neuen Reichen lassen es sich gut gehen.
Aber es gibt natürlich auch vor allen Dingen das Land und da sieht die Situation ganz anders aus. Da haben wir verschiedene Militärmachthaber, die sich gegenseitig bekämpfen. Und vor allen Dingen, wenn man so 20er Jahre an die Bauern denkt, dann ist diese Zeit verbunden auch mit Hungerkatastrophen und auch Naturkatastrophen.
Ein riesiges Reich, dessen Probleme die Nationalisten nicht in den Griff kriegen. Viele Intellektuelle träumen deshalb von einer Demokratie nach amerikanischem Vorbild. Andere von einer Art französischer Revolution.
Man muss aber dabei sehen, dass ja der Erste Weltkrieg da war mit 4 Jahren und gerade die Franzosen, die Engländer, auch die Deutschen alle einen sehr schlechten Eindruck in China gemacht hatten und China unter dem Krieg auch sehr gelitten hatten. Und dann war eben die russische Revolution vorher gewesen und dann hat plötzlich Russland ein sehr positives Image gehabt. Und dann haben sich eben viele Intellektuelle in China und so in Studenten gedacht, vielleicht ist die russische Revolution eher ein Vorbild für China als das, was alles im Westen passiert.
Im Juli 1921 gründet sich in Shanghai die Kommunistische Partei Chinas. Eines der ersten Mitglieder ist ein Bauernsohn aus Hunan, Mao Zedong. Unterstützung für die junge Partei gibt es von der Kommunistischen Internationalen. Sowjetische Berater kommen ins Land. Nur mit der reinen Lehre gibt es in China Probleme.
Es fehlte das Proletariat in China. Das heißt, wenn man den Kommunismus theoretisch ernst nimmt, mit dem Klassenkampf und so weiter, funktioniert es überhaupt nicht.
Den Moskau-treuen Genossen ist das egal. Sie wollen ihren Kommunismus nach sowjetischem Vorbild verwirklichen. Intellektuelle wie Parteimitglied Zhu Enlai, die fast alle im Ausland studiert hatten und
die gedacht haben, es gibt jetzt in China wenig Arbeiter, die sind in ein paar Großstädten wie Shanghai oder Peking. Und die sucht man sich nun, organisiert die, macht mit den Streiks und versucht darauf basierend was aufzubauen.
Alles Quatsch, findet der junge Mao Zedong. Er kennt das Ausland nicht und kann auch keine Fremdsprache.
Aber was er nun natürlich kannte und wusste, war, wie die Situation in China war und wie die Möglichkeiten und auch die Grenzen waren.
Mao Zedong vertritt eine zweite Linie der Partei, deren Anhänger gesagt haben,
wenn es in China keine Arbeiter gibt, dann kann man mit denen auch keine Revolution machen, sondern man muss sich andere suchen und das sind die Bauern auf dem Land. Und man muss dann sozusagen die kommunistische Theorie etwas abwandeln. Und dann haben sich eben Leute wie Mao gedacht, man kann eben in China eine kommunistische Bewegung mit diesen Bauern führen.
In der KP Chinas hat Mao anfangs deshalb nur wenige Freunde. Margarine-Kommunismus spottet selbst Stalin, als er von Maos Bauernrevolution erfährt.
Margarine war die eine Variante im Gegensatz zu Butter. Also das keine echten waren, so Ersatzkommunisten. Und dann gab es auch mal diese Radieschen-Theorie, dass die irgendwie außen rot und innen weiß sind oder sowas ähnliches. Also auf jeden Fall war Stalins Einstellung, dass die Kommunisten in China keine echten Kommunisten waren.
Trotzdem eine neue Partei, die Nationalisten von Anfang an ein Dorn im Auge. Nur auf Druck Stalins arbeiten sie mit den Kommunisten zusammen. Immerhin unterstützt die Sowjetunion die Nationalregierung mit Beratern und Waffen. Doch der neue Mann an der Spitze der Kuomintang, Chiang Kai-shek, bricht 1927 mit den Kommunisten. Er lässt Tausende umbringen, nachdem sie Arbeiterstreiks in Shanghai organisiert hatten.
Und ab etwa 27, 28 mussten die Kommunisten aus den Großstädten fliehen, weil die von den Nationalisten verfolgt wurden. Und dann sind sie in die Berge gegangen und haben da ein eigenes Sowjetgebiet gegründet. Und das nannte man dann später Jiangxi-Sowjet. Das wurde offiziell gegründet 1931. Und die blieben da etwa 3 Jahre.
In Jiangxi üben Mao und seine Anhänger Kommunismus im Kleinen. Sie alphabetisieren die Bauern, verteilen Land um, bauen ihre Armee weiter auf. Doch auch aus Jiangxi werden sie schließlich von den nationalistischen Kuomintang-Truppen vertrieben. Im Oktober 1934 beginnt ihr legendärer Langer Marsch.
Als der Lange Marsch losging, hatte die Armee, in der Mao war, wo er aber noch nicht Führer war, etwa 100.000 Soldaten. Als die Armee ankam in Nordwestchina, waren es nur noch 10.000. Die restlichen waren entweder gestorben oder desertiert.
Die Kommunisten finden Unterschlupf in Jinan, im Nordwesten des riesigen Reiches, feilen an der Taktik ihres Partisanenkampfes und bauen eine neue Armee auf.
Die kommunistische Armee hat vor allen Dingen Bauern, junge Bauern, angeworben. Das heißt, die sollten sich sozusagen aus ideologischen Gründen den Kommunisten anschließen und es wurde ihnen gesagt, sie sollten das machen, um ihre eigenen Interessen zu vertreten. Die nationalistische Partei hat dagegen einfach nur Soldaten bezahlt. Teilweise wurden die zwangsrekrutiert, also es war Lohnarbeit. Da war aber keine politische oder persönliche Motivation dabei.
Schon 1931 besetzen die Japaner die Mandschurei im Nordosten Chinas. Manchukuo nennen sie ihr Marionettenregime und setzen den letzten Mandschu-Kaiser Puyi auf den Thron. Den Japanern geht es um die Rohstoffe und die Vorherrschaft in Asien. Die Nationalisten kämpfen nun an mehreren Fronten. Hier die Kommunisten, die sich nach ihrem langen Marsch 1935 in den Nordwesten Chinas zurückgezogen haben und immer mehr an Einfluss gewinnen. Dort die Japaner, die es aus der Mandschurei zu vertreiben gilt. Ein aussichtsloser Kampf. Dezember 1936. Chiang Kai-shek macht einen Frontbesuch in Tian und wird von einem seiner eigenen Generäle gefangen genommen. Die Kommunisten sollen dabei auf Anweisung Moskaus ihre Hände im Spiel gehabt haben. Stalin will die Japaner in China binden, damit sie die sowjetischen Gebiete nahe der Grenze zur Mandschurei in Ruhe lassen. Nach 2 Wochen kommt Chiang Kai-shek frei und muss dafür widerwillig erneut mit den Kommunisten kooperieren. Jetzt heißt der gemeinsame Feind Japan.
Und die Kommunisten natürlich jetzt auch in der Bevölkerung Zuspruch gewinnen, weil sie ganz klar einen anti-japanischen Kurs fahren und versuchen, der japanischen Expansion, wo es auch nur geht, Widerstand entgegenzuleisten.
Ein halbes Jahr später an der Marco-Polo-Brücke in der Nähe von Peking. Soldaten der Kuomintang liefern sich ein Feuergefecht mit japanischen Soldaten. Eine Bagatelle, wie es zunächst scheint, sagt die Historikerin Sabine Dabringhaus.
Was wir gerne von unserer Sicht hier in Europa vergessen, es fällt im Grunde genommen am 7. Juli 1937 der erste Schuss des Zweiten Weltkrieges.
Der in China 8 Jahre dauert und Millionen Opfer fordert. Allein beim Massaker in Nanking 1937 tötet die japanische Armee mehr als 200.000 Menschen. 20.000 Frauen sollen von den Soldaten vergewaltigt worden sein. Der Zweite Weltkrieg in China endet am 15. August 1945. Japan wird von den Alliierten zur Kapitulation gezwungen. Doch von Frieden kann in China immer noch keine Rede sein. Die alte Fehde bricht wieder auf. Jetzt kämpfen die Armeen Mao Zedongs und Chiang Kai-sheks erbittert um die Macht im Land, wobei nun die Amerikaner Partei ergreifen für die Nationalisten.
Ich weiß noch, wie dann die in Schlagzeilen um die Welt ging, dass es der Volksbefreiungsarmee gelungen war, den Yangtze zu überqueren bei Nanking. Und auf der Seite der Kuomintang-Truppen, der Truppen Chiang Kai-sheks, stand ja massivste amerikanische Unterstützung. Und es gelang trotz dieser waffentechnischen Überlegenheit nicht, den Sieg der Kommunistischen Partei Chinas zu verhindern.
Man muss bei den Nationalisten sehen, die waren nicht sehr einig. Die hatten keine effiziente Propaganda und die hatten auch keine besonders überzeugende Strategie. Und das Problem war, dass die nach 1945, als die Japaner kapituliert hatten, viele Gebiete erobern mussten, die sie vorher auch nie beherrscht hatten.
Chiang Kai-shek und seine Truppen flüchten auf die Insel Taiwan und gründen dort einen eigenen Staat. Auf dem Festland ruft Mao Zedong am 1. Oktober 1949 auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking die Volksrepublik China aus.
Salutschüsse natürlich auch. Und zum ersten Mal haben wir die erste Nationalfahne gesehen. Ich glaube, es gab einfach an diesem Vormittag keine trockenen Augen auf dem Platz. Und die Militärkapelle spielte auch zum ersten Mal offiziell unsere Nationalhymne. Erhebt euch, ihr, die nicht Sklaven sein wollten.
Im Zeitzeichen erinnerte Andrea Kahrt an die Gründung der Volksrepublik China am 1. Oktober 1949. Redaktion Ronald Feisel. Zeitzeichen morgen über den Schriftsteller Heinz-Günther Konsalik.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.